HR-Expertinnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast. Hallo liebe Vereinbarkeitsinteressierte, ich bin Silke Güttler und heiße Sie willkommen zur neuen Ausgabe des Beruf und Familie Podcasts HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk. Worum geht es denn heute? Um Diversität oder vielleicht doch vielmehr um das, was uns verbindet? Unter dem Dach unseres Jahresmottos Lebe Hybrid, vereinbare nachhaltig, gehen wir ja auch der Frage nach, wie sich eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik so ausgestalten lassen kann, dass sie auch nachhaltig wirkt. Eine Voraussetzung ist, so spiegeln es immer wieder Arbeitgeber, für eine nachhaltige Effekte zu sorgen, bedeutet die absolute Durchdringung der Organisation mit dem Thema Vereinbarkeit. Durchdringung bedeutet dabei im Idealfall, alle Beschäftigten unabhängig von ihrer aktuellen Lebensphase und Situation und auch ihrem Hintergrund in Sachen Vereinbarkeit mitzunehmen. Auffällig ist jedoch, wenn es um Vereinbarkeitsfragen geht, spricht kaum jemand explizit von den Bedarfen lesbischer, schwuler, bisexueller, transgender oder queerer Beschäftigter. Dabei definieren sich laut Studie von Dahlia Research aus dem Jahre 2016 7,4% der Deutschen als LGBTIQ zugehörig. In Europa ist dies sogar der größte Anteil. Über die Vereinbarkeitswünsche von Beschäftigten außerhalb der Heteronormativität spreche ich heute mit Matthias Weber, dem Vorstandsvorsitzenden des Völklinger Kreises. Ich begrüße ihn am Telefon. Hallo, Herr Weber.
Hallo, Frau Güttler. Hallo.
Ich freue mich sehr, dass wir zusammengefunden haben und muss natürlich die Frage stellen, die man sich ja immer in Corona-Zeiten stellt, wenn man nicht beieinander sein kann. Wo treffe ich Sie denn heute an?
Die Antwort auf die Frage wird Sie wahrscheinlich gar nicht so sehr überraschen. Sie treffen mich zeitlich gerade in meiner Mittagspause an, die wir dafür extra ausgewählt haben. Ja, und örtlich finden Sie mich in meinem Homeoffice, in dem ich schon eine ganze Zeit bis auf wenige Ausnahmen bin. Mhm. Und ich fürchte auch noch ein paar Wochen bleiben werde. Genau. Aber ich habe mich gut eingerichtet und den Umständen angepasst.
Genau. Und als Führungskraft ja auch tätig, muss man ja sagen. Also Sie kennen das Thema Führen auf Distanz wahrscheinlich auch zum Besten, ne? Mittlerweile.
Also mittlerweile, glaube ich, sind wir da viele von uns zu Remote-Führungskräften durch eigenes Praktikum und Studium geworden und sicherlich auch ein bisschen mit Try and Error. Genau. Ist das dann mit der Zeit immer besser geworden.
Learning by doing, ne? Genau.
Okay.
Eben. Jetzt kommen wir aber mal zum Völklinger Kreis. Sie haben mir mal im Vorgespräch erläutert, dass der Völklinger Kreis in den 30 Jahren seines Bestehens sich immer den aktuellen Herausforderungen stellte und mit seiner Positionierung als Verband für schwule Führungskräfte und Selbstständige heutzutage eigentlich ein bisschen zu kurz greift. Für wen und was steht denn der Völklinger Kreis?
Ja, das ist alles drei ist richtig. Wir feiern am 14. September 2021 unseren 30-jährigen Geburtstag. Und in dieser Zeit hat sich ja in der Gesellschaft, auch in der Politik, vieles verändert, was Wahrnehmung, Toleranz und Akzeptanz von LGBT+ angeht. Mhm. Und entsprechend haben sich auch unsere Schwerpunkte und auch unsere Aktivitäten verändert. Wir haben viel mitgearbeitet an Fortschritten, zum Beispiel zur Ehe für alle und zu vielen anderen Themen, sind immer im Schwerpunkt für Akzeptanz aller Gruppen unterwegs und haben uns da sehr stark auch dem Diversity Management verschrieben. Was greift zu kurz? Das ist ein bisschen der Untertitel, wenn man sagt, Verband für schwule Führungskräfte und Selbstständige. Mhm. Und deswegen verweise ich gern auf die 30 Jahre. Damals war das so die Blickrichtung, die man hatte. Und heute würde ich eher sagen, lässt sich aber auch schwer einen Untertitel gießen, sind wir der Verband für männliche LGBT+ Führungskräfte und Selbstständige. Also wir sind ein Verband für männliche Mitglieder. Wir haben einen Schwesterverband in Deutschland. Das sind die Wirtschaftsweiber, mit denen wir sehr eng kooperieren. Wir haben aber Homo, Bi, Trans und auch intersexuelle Mitglieder.
Kommen wir mal zu dem Thema der Vereinbarkeit. Das ist ja unser generisches Thema. Wenn wir die LGBT-Plus-Community betrachten und das Thema Vereinbarkeit, passen die denn zusammen oder vielmehr findet sich denn die Community in der aktuellen Vereinbarkeitspolitik von Arbeitgebern überhaupt wieder? Sprich, sind sie eigentlich, nehmen sie wahr, dass sie wiederum als Zielgruppe erkannt sind überhaupt?
Ja, das ist die Antwort müsste so vielfältig sein, wie Vereinbarkeitspolitik von Arbeitgebern auch umgesetzt wird. Und ich glaube, da wissen Sie sehr, sehr gut, wie unterschiedlich das sein kann. Mhm. Wir als Verband stellen hier immer die politische Forderung hinsichtlich totaler Gleichstellung und auch hinsichtlich eines Bewusstseins und einer Umsetzung von Diversität und Inklusion. Und die Frage ist, wie gut das in den Unternehmen bei den Arbeitgebenden gelingt. Insofern, das kann hervorragend passieren, auch im Rahmen der aktuellen Vereinbarkeitspolitik. Das kann aber auch zu starker Ausgrenzung führen, weil es einfach nicht oder falsch angegangen wird.
Mm-hmm. Haben Sie denn ein Beispiel dafür, dass Mitarbeitende, die ja nicht der Sozialnorm oder beziehungsweise der Heteronormativität entsprechen, da aus dem Raster vielleicht fallen könnten, der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik von Arbeitgebern?
Ja, definitiv. Also zum Glück aber auch sehr positive Beispiele. Ja. Ich würde es gerade mal an dem Beispiel Regenbogenfamilie in Anführungszeichen festmachen, wo wir, das weiß ich also zum Beispiel aus unserem Mitgliederkreis, wo eine Führungskraft, der also in seinem früheren Leben mit einer Frau gelebt hat und aus dieser Beziehung eben auch Kinder existieren, dann später aber sein Coming-out hat und heute mit seinem Partner lebt. Deswegen existieren die Kinder ja trotzdem und haben ein sehr gutes Verhältnis zum Vater und sind auch ganz ganz häufig beim Vater und sie sind noch schulpflichtig. Also daraus entstehen die normalen Herausforderungen wie für jeden Vater oder für jede Familie. Mhm. Bei seinem Arbeitgeber hat das für große Irritation gesorgt, weil man ihn jetzt nur, er hat vor 2 Jahren ungefähr begonnen, weil man ihn eben als schwule Führungskraft, als schwulen Kollegen kannte. Und überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass der jetzt Kinder haben könnte. Also das ist so ein unbewusstes Vorurteil, was man dann vielleicht in sich hat, was aber dazu führt, dass immer dann, das ist das konkrete Beispiel, wenn es auch um Urlaubsplanung ging, immer die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern, von denen man da ausging, zuerst gefragt wurden, bei euch müssen wir eher mal schauen, weil ihr das ja mit den Ferien auch verbinden müsst, bis er dann irgendwann sich genötigt sah zu sagen, wisst ihr, das ist bei mir ganz genauso, auch wenn es euch überrascht. Und es hat sie tatsächlich überrascht. Das ist aber nicht wirklich ein Thema der Politik oder der Möglichkeiten. Es ist eher eine Frage von Kultur im Unternehmen und was ist mir bewusst und verhalte ich mich inklusiv aller beschäftigten Gruppen gegenüber.
Absolut, ja, genau. Sie haben schon das Beispiel genannt. Also es gibt die Überschneidung, wie zum Beispiel das Thema Kinder, Kinderbetreuung. Was gibt es denn vielleicht noch für Themen der Überschneidung, ja, bezüglich der Vereinbarkeitsbedarfe von LGBT+ und Beschäftigten ja in klassischen heteronormativen Familienkonstellationen? Vielleicht auch Stichwort Pflege. Ich weiß nicht, was da sonst noch irgendwie. Wir wollen mal so ein bisschen was listen, damit die Aufmerksamkeit auch ein bisschen geschärft wird.
Absolut. Ich glaube, Sie könnten tatsächlich ja jede Lebenssituation aus dem Lebenskreislauf herausnehmen. Und um das direkt vorwegzunehmen, dieser Lebenskreislauf, der unterscheidet sich ja grundsätzlich überhaupt nicht, ob Sie nun heterosexuell, homo, bisexuell sind. Die Frage ist, ob Sie Kinder haben, die stellt sich ja in jeder dieser Situationen. Um ein Beispiel von gerade ist nur eines, dass eben aus einer früheren heterosexuellen Beziehung Kinder vorhanden sind. Oder auch wie heute immer, immer häufiger üblich und auch oft von den Unternehmen dann sehr gut akzeptiert und integriert, in Regenbogenfamilien eben Kinder adoptiert, gepflegt werden und dann eben auch in diesen Beziehungen entstehen. Und dann natürlich genau die gleichen Anforderungen da sind wie in heterosexuellen Familien. Und auch hier wieder die Frage ist, ob ich als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber da sensibel bin oder sensibilisiert genug bin. Und das natürlich auch im Personalbereich und in der gesamten Führung. Und darauf achte, es meinen Mitarbeitenden leicht zu machen, diese Themen, diese Bedürfnisse je nach Phase im Lebenskreislauf auch anzusprechen, auch wenn ich eben schwul, lesbisch, bisexuell bin. Das ist leider nicht immer der Fall. Und da liegt für mich der große Punkt, wo es benachteiligend sein kann. Und oft leider, oder oft zum Glück sogar, ganz unbewusst, weil man einfach nicht darüber nachgedacht hat. Dagegen können Unternehmen aber viel tun, wenn man sich dessen bewusst wird und an Sprache, an Offenheit auch proaktiv arbeitet, kann man den eigenen Mitarbeitenden, egal aus welcher Gruppierung von Diversität sie nun kommen, unglaublich entgegenkommen.
Also das ist auch etwas, was wir tatsächlich immer wieder feststellen, wenn man Arbeitgeber darauf anspricht, dass sie sagen, ja, aber wir denken doch wirklich alle mit, es soll doch niemand ausgeschlossen sein. Aber dieses wirklich auch direkte Ansprache formulieren, das fehlt tatsächlich. Also würden Sie auch dafür plädieren zu sagen, es ist schon viel gewonnen, wenn im Rahmen einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik die Ansprache auch wirklich explizit erfolgt, also dass man auch mal das ausspricht, ja, die Zielgruppen benennt oder dezidierter benennt. Oder braucht es auf der anderen Seite auch tatsächlich spezielle Vereinbarkeitsangebote für einzelne Gruppen dann wieder?
Ich persönlich wäre da sehr bei Ihrer ersten Variante. Denn es geht ja eben um totale Gleichstellung und Akzeptanz, und zwar auch ganz selbstverständliche Akzeptanz. Und wenn ich über selbstverständliche Akzeptanz und Gleichstellung spreche, dann bedarf es eben nicht etwas ganz Speziellem. Ich würde das für mich auch gar nicht sehen. Ich glaube, das Spezielle ist hier das neue Normal, nämlich wirklich, und es braucht, glaube ich, noch einen Schritt oder vielleicht auch eine Generation, wirklich über alle Gruppen von Diversität hinweg den Menschen zu sehen und den Lebenskreislauf zu sehen und in gewissen Situationen auch eine Performance sicherlich, wenn es um Stufen in der Entwicklung in der Firma geht, aber eher das als das, was die Persönlichkeit, die Person mit sich bringt oder wie sie geprägt ist. Oder ist der Weg, den Sie sagen, ist ein wichtiger? Ich glaube, ich muss das sogar im Unternehmen. Ich muss das offen ansprechen, um ganz deutlich zu machen, hier sind alle willkommen und lasst uns darüber sprechen. Wir müssen es von euch auch wissen. Ich sehe es ja nicht. Ich muss es wissen, um damit umgehen zu können und ich bin da total offen. Da kommen zwei Dinge zusammen, wenn ich die ausführen darf. Das eine ist, gerade bei den LGBT, Sie sehen ja, Sie nehmen ja in aller Regel die sexuelle Orientierung und Identität nicht wahr. Das ist anders, wenn Sie beim Gender-Thema sind. Natürlich können wir recht schnell erkennen, handelt es sich um eine Frau oder um einen Mann, der da vor mir steht. Ja? Und auch ein Alter kann ich erkennen und in vielen Fällen auch auf eine Herkunft vielleicht schließen und so weiter. Aber gerade bei den LGBT ist es halt oft nicht möglich. Und insofern entsteht dann auch bei den Menschen selbst die Wahl, öffne ich mich und gehe selbstverständlich mit mir um, so wie ich bin. Oder ziehe ich erstmal vor, mich zu verstecken, weil ich noch gar nicht weiß, wie ich dann in der Firma, im Unternehmen angenommen werde. Repräsentative Studien, auch recht aktuelle, zeigen, dass wir ganz, ganz hohe Anteile, auch bei den Führungskräften von über 50%, haben, die es vorziehen, sich am Arbeitsplatz nicht zu outen. Das spricht ja nicht für viel Vertrauen oder umgekehrt erstmal für eine Unsicherheit. Stimmt. Und ich glaube, da kann ich als Unternehmen proaktiv etwas tun, diese Unsicherheit zu nehmen. Das ist ganz wichtig.
Das gilt ja auch ganz klar für Führungskräfte, ne? Also wenn man sich jetzt Führungskräfte anschaut in ihrer Rolle als ja PromotorInnen von Vereinbarkeitsfragen auch, ganz wichtige Rolle spielen sie da, klar. Was empfehlen Sie denn Führungskräften da, welchen Umgang vielmehr empfehlen Sie Führungskräften mit ihrer eigenen sexuellen Orientierung im beruflichen Kontext? Also ansprechen oder privat halten? Oder kann man da überhaupt eine Empfehlung aussprechen?
Also den ersten Teil, den kann ich klarer beantworten. Zum zweiten kann ich Ihnen meine persönliche Sichtweise sagen, denn das ist natürlich eine ganz persönliche
Ja,
Entscheidung.
klar.
Also ganz grundsätzlich spielen hier Führungskräfte natürlich eine wichtige Rolle. Oder auch der gesamte Personalbereich. Das beginnt ja schon bei Bewerbungsgesprächen. Und ein gutes Beispiel ist dafür, wie nehme ich da mal, was strahle ich aus, wie nehme ich meine Verantwortung wahr, und das auch aus eigenem Erleben. Es macht es ja durchaus etwas schwieriger, wenn Sie in einem Bewerbungsprozess sind und in einem Erstgespräch gefragt werden, nur weil Sie jetzt eben ein Mann sind und es in Ihrem Lebenslauf vielleicht nicht steht, sind Sie denn verheiratet? Und wenn ja, was arbeitet denn Ihre Frau? Also dieses implizite Ausdrücken, Sie sind ein Mann, Sie müssen ja dann eine Frau haben. Und falls dem eben nicht so ist, wofür es ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, natürlich könnte ich das sagen, ich würde das in meinem Fall auch tun. Ich würde sagen, also in meinem Fall hat diese Frau einen männlichen Vornamen, nämlich mein Partner, und der arbeitet Folgendes, ne, und würde das dann in die Normalität führen. Aber wenn Sie so einen hohen Anteil bei LGBT haben, die ohnehin noch nicht wissen, kann ich mich in diesem Unternehmen outen, ohne es zu wollen. Vielleicht steuern Sie den Menschen in die Richtung, sich zu verstecken. Und
Ja.
das wäre bestimmt ein ganz, ganz schlechter Start. Das haben Sie in vielen Phasen des gesamten Personalwesens und für Führungskräfte. Und ich glaube, da muss man immer darauf achten, wie man fragt. Gutes Beispiel zum Beispiel ist: Darf ich Sie denn fragen, wie Sie privat leben? Gibt ja viele, viele Lebensmodelle. Wir sind für alle offen. Wenn es für Sie nicht zu privat ist, würden Sie einfach gerne etwas über Ihren persönlichen Hintergrund erfahren. Oder noch offener zu fragen, was mögen Sie von sich erzählen, wo würden Sie als Mensch gern kennenlernen. Ich kann ohne da gegen Datenschutz oder andere Regelungen zu verstoßen, einfach sehr offen, sehr menschlich, sehr interessiert wirken. Jetzt will ich Ihre zweite Frage aber nicht unbeantwortet lassen. Also man kann natürlich niemandem vorschreiben, sollte man sich jetzt im Unternehmen outen oder nicht, nur weil man jetzt Führungskraft ist. Das ist sicherlich etwas, was jede Person für sich selber entscheiden muss und was auch sehr abhängig davon ist, in welchem Umfeld arbeite ich denn. Ich persönlich glaube, es wäre wunderbar, wenn es möglich ist, und es wäre sehr gut, wenn jede schwule, lesbische oder bisexuelle Führungskraft das auch tun kann, so wie jeder Mensch es tun könnte. Aber es kann Folgen haben, und wir kennen viele unterschiedliche Geschichten, wie Outings in Unternehmen dann eine Folge genommen haben, auch von unseren Mitgliedern und aus unserer Arbeit mit vielen Unternehmen, von richtig gut. Also von wirklich begeisterten Erfahrungen, dass man sich überhaupt nicht mehr verstecken musste, dass eine totale Akzeptanz da war, eine Bindung an das Unternehmen, eine Mehrmotivation, auch ein Energiegewinn stattgefunden hat. Das sind die schönen Erfolgsgeschichten, die dann natürlich auch beispielhaft sind. Aber es gibt genauso leider auch sehr kritische Erlebnisse bis hin zu Diskriminierungssituationen, die dann nach solchen Outings stattfinden. Also mein Wunsch wäre, dass es möglichst jedem und jeder möglich sein sollte, sie es dann auch tun, sich zu outen. Aber so blauäugig kann man es auch nicht empfehlen mit dem, was ich gerade erzählt habe. Für mich ist ein gutes Rezept, und das empfehlen wir insbesondere unseren Nachwuchsführungskräften, die wir auch in unseren Mentoringverbänden im Völklingerkreis haben. Wir empfehlen: Schau dir das Unternehmen gut an. Und du kannst Dinge auch schon erkennen, wenn du frisch in ein Unternehmen kommst. Nämlich: Gibt es denn schon sichtbare Rollenmodelle? Gibt es Role Models, schwule, lesbische, bisexuelle, die offen im Unternehmen agieren, ganz selbstverständlich? Und wie wird mit denen umgegangen? Wird vielleicht auch vom Unternehmen etwas gemacht? Wie genau wurdest du denn, das war mein Beispiel von gerade, wie genau wurdest du denn in Einstellungsgesprächen bei Bewerbungen willkommen geheißen und gefragt? Gibt es Mitarbeitenden-Netzwerke für LGBTs? Hat das Unternehmen eine eigene Policy, in der eben zu Diversity und Inclusion auch etwas formuliert ist? Und gibt es jemanden vielleicht, mit dem du dich auch austauschen kannst? Eines dieser Role Models, wo man sagen kann: Können wir mal zusammen einen Kaffee trinken? Ich habe ein persönliches Thema, über das ich gerne sprechen würde. Und so den Weg zu finden, entscheiden, traue ich mich, gehe ich das Risiko ein und will ich mich hier outen? Naja, und es dann hoffentlich mit Ja zu beantworten.
Sie haben gerade das Stichwort genannt, Role Model. Wie kann denn eine oder können Führungskräfte sich denn in Sachen Vereinbarkeit für LGBT plus Community-Personen, Mitarbeitende einsetzen? Also wie können sie agieren, um unabhängig davon, ob sie vielleicht selber LGBT plus Members sind oder nicht, sich da ja positiv zu Wort melden oder auch ja ganz, ganz klar in Maßnahmen sich vielleicht auch diese ja, pushen.
Also ich glaube, für Führungskräfte ist tatsächlich immer wichtig, beispielhaft das umzusetzen, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Also eine Unternehmenskultur zu vertreten und vor allen Dingen sie auch zu äußern, das ist wichtig. Reicht nicht nur aus, diese Haltung in mir selbst zu haben, ich muss das auch senden, ich muss das nach außen kommunizieren, mhm, bei passenden Gelegenheiten. Ich muss deutlich machen, dass es eine offene, inklusive und auch verschiedenste Lebensformen akzeptierende Unternehmenskultur ist. Und damit schaffe ich ja schon die Grundlage. Wenn Sie das Thema Role Model ansprechen, dann ist das natürlich nochmal eine besondere Dimension. Mhm. Als Sponsor für ein Thema kann ich immer auftreten. Und das sind auch starke Dinge. Also wenn bekanntermaßen heterosexuelle Führungskräfte als Sponsor für LGBT-Plus-Mitarbeitende auftreten, neudeutsch als Straight Allies, also als heterosexuelle Verbündete, mhm, das ist ein ganz starkes Signal und das hat eine hohe Kulturprägung. Mhm. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die LGBT-Plus-Führungskräfte. Das, mhm, ist der Effekt, den ich vorhin benannt habe, wenn ich da in einem Unternehmen sichtbar bin und dann auch mal bereit bin, wenn andere mich ansprechen und sagen, ich bräuchte mal einen Rat. Ich weiß von Ihnen, weil Sie so selbstverständlich damit leben, dass Sie schwul sind, oder ich habe gehört, Sie sind Mitglied im Völklinger Kreis, oder, mhm, ich habe Ihren Beitrag in der Mitarbeitendenzeitung gelesen und ich beschäftige mich gerade damit, ob ich mich oute oder nicht. Darf ich Sie mal dazu was befragen? Ja, das ist ja auch ein ganz toller Dienst, den man da jemandem dann erweisen kann. Mhm. Eine gute Beratung und fast ein Mentoring. Und da empfehle ich auch, nach Möglichkeit das zu tun.
Mhm. Ich komme schon zu meiner abschließenden Frage und damit auch würde Ihnen damit dann auch das Schlusswort im Grunde übergeben. Welchen Wunsch haben Sie denn mit Blick auf Vereinbarkeit wieder mal an Arbeitgeber?
Na, das ist ja jetzt fast die logische Schlussfolgerung von allem, was wir beide hier miteinander besprochen haben. Mein Wunsch an Arbeitgeber mit Blick auf Vereinbarkeit ist eben, dass sie ihre Angebote und ihre Vereinbarkeitspolitik ganzheitlich für alle Beschäftigten anbieten. Und zwar völlig unabhängig davon, wo sie sich in den verschiedenen Diversity-Dimensionen einordnen. Mhm. Egal welches Geschlecht sie haben, welches Alter, welche sexuelle Orientierung und Identität, woher sie kommen, welche Religion sie haben und so weiter. Also, dass wirklich der Mensch zählt und nicht die einzelne Facette, die die Person eben prägt oder mit sich bringt. Oder wen sie liebt. Das wäre mein großer Wunsch. Und ich glaube, da können Arbeitgebende unglaublich viel bewegen.
Sehr schön. Das absolut optimale Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Weber. Und hoffe, dass wir ein paar Impulse mitgeben können mit dem Gespräch, das wir gerade geführt haben und wir vielleicht mal in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal sprechen und mal gucken, ob sich schon wieder ein bisschen was bewegt hat, wir Veränderungen feststellen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, kommen Sie noch gut durch die Corona-Zeit und ich verabschiede mich herzlich bei Ihnen.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen Gleiches. Ich hoffe, bis bald. Alles Gute.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.